Ein Indianer besucht einen weißen Mann. In einer Stadt zu sein, mit dem Lärm, den Autos und den vielen Menschen, all dies ist ungewohnt und verwirrend für ihn. Die beiden Männer gehen die Straße entlang, als der Indianer plötzlich stehen bleibt. Hörst du auch, was ich höre? Der andere horcht. Alles, was ich höre, ist das Hupen der Autos und das Rattern der Omnibusse. Ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen. Du musst dich täuschen. Hier gibt es keine Grillen. Und wenn es eine gäbe, man könnte sie bei dem Lärm nicht hören. Der Indianer geht ein paar Schritte weiter und bleibt vor einer Hauswand stehen. Wilder Wein rankt an der Mauer. Er schiebt die Blätter auseinander und da sitzt tatsächlich eine Grille. Der andere sagt, Indianer können eben besser hören als Weiße. Ich bin nicht sicher, erwidert der Indianer, lässt sich ein 50-Cent-Stück geben und wirft es auf das Pflaster. Es klimpert auf dem Asphalt. Leute bleiben stehen und sehen sich suchend um. Siehst du, sagt der Indianer, das Geräusch, das das Geldstück gemacht hat, war nicht lauter als das der Grille. Und doch hörten es viele. Wir alle hören eben auf das, worauf wir zu achten gewohnt sind. Wir alle hören das, worauf wir zu achten gewohnt sind. Ja, das stimmt. Wenn an meinem Auto was kaputt ist und neulich hatte ich mal so eine Situation, da machte dann der Automechaniker oder wie heißt das, Mechatroniker, mit mir eine kurze Fahrt durchs Wohngebiet und sagte, ja, das ist das und das. Keine Ahnung, was er da gehört hat, aber sein Ohr war geschult, bestimmte Dinge zu hören. Ein Musiker, der ganz bestimmte Klänge und Töne hört, je nachdem aus welcher Sparte der Musik er kommt, sicher auch nochmal ganz Unterschiedliches. Eine Sprachtherapeutin, wo jemand hinkommt und sie hört gleich, aha, da ist was an der Stimme, da muss ich dies und jenes tun, um das in Ordnung zu bekommen. Wir hören das, worauf wir zu achten gewohnt sind. Wir haben gerade diesen Text aus Johannes 10 gehört und das ist so ein vertrautes Bild. Jesus, der Hirte und seine Schafe. Und jetzt waren das genau diese Sätze in diesem Kapitel, wo es darum ging, meine Schafe hören meine Stimme. Man liest das so, aber ist das so? Ist uns das so selbstverständlich, die Stimme Jesu zu hören, sie unterscheiden zu können von der Stimme eines anderen, der uns in die Irre führen will? Ich finde, so einfach ist das oft gar nicht und so selbstverständlich. Und deshalb möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, wo einer das Hören lernt. Und es ist nun doch eine alttestamentliche Geschichte. Das ändert aber nichts dran, dass auch da Menschen das Hören lernen mussten. Und ich möchte das auf eine vielleicht ungewöhnliche Weise machen. Ich möchte euch nämlich mit hineinnehmen in einen Dialog mit der Geschichte, einen sogenannten Bibliolog. Wir haben ja manches in den Buchstaben stehen, die da stehen in der Bibel, aber ganz vieles steht da auch nicht. Da steht nicht oft, was haben die Menschen gedacht, was haben sie gefühlt in den Situationen. Das können wir nur vermuten. Und da können wir auch manchmal ganz Verschiedenes vermuten. Da gibt es kein falsch und richtig. Und ich werde euch gleich in diese Geschichte mit hineinnehmen und sie Stück für Stück lesen und euch immer wieder einmal einladen, euch mit einer Person dieser Geschichte zu identifizieren. Und werde euch fragen, wie fühlst du dich gerade an dieser Stelle als XY? Und dann seid ihr eingeladen. Ich nehme dann das andere Mikrofon, dann bin ich hier ein bisschen beweglich im Raum, dann gebt ein kurzes Zeichen und dann sprecht einfach aus, wie sich diese Person in diesem Moment fühlen könnte. Und es kann sein, dass da ganz unterschiedliche oder auch sogar gegensätzliche Gefühle an einer oder und der gleichen Stelle aufkommen. Kann sein, wir wissen es ja nicht. Und dann lesen wir wieder ein Stückchen weiter. Keiner muss sich beteiligen, jeder darf sich beteiligen. Macht es so, wie es für euch passt. Wir gehen in die frühe Zeit des Volkes Israel zurück mit dieser Geschichte. Da wird zunächst erzählt von einem Mann, der zwei Frauen hat. Die eine Frau, die er sehr liebt, kann kein Kind bekommen. Die andere hat Kinder. Stress in der Großfamilie. Und dann geht diese geliebte Frau Hanna zu Gott, als sie im Heiligtum in Silo sind, schüttet Gott das Herz aus und nach vielem Beten wird nun tatsächlich der Sohn Samuel geboren. Und dieser kleine junge Samuel, den bringt seine Mutter dann, als er entwöhnt ist, also als kleines Kind noch, an das Heiligtum in Silo, weil es da in der Gegenwart Gottes aufwachsen soll. Sie möchte, dass ihr Sohn ganz und gar Gott gehört. Nun könnte man sich denken, so ein Heiligtum, das ist doch ein toller Ort, ein heiliger Ort, um aufzuwachsen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das war eher eine ziemlich gemischte Umgebung. Natürlich war es ein heiliger Ort. Es war der Ort, wo Gott redete. Es war der Ort, wo das Heiligtum stand, wo die Menschen zu den großen Festen hinpilgerten. Aber so heilig ging es da nicht zu. Eli, der oberste Priester, hatte zwei Söhne, die mal so gar nicht heilig lebten. Die machten, was sie wollten, die betrogen, die schliefen mit anderen Frauen rum und machten, was sie wollten. Und Eli hatte schon mal einen Warnschuss von Gott bekommen über einen Propheten. Das geht so nicht weiter. Ich werde deinem Priestergeschlecht ein Ende setzen. Aber Eli hatte nicht darauf gehört oder zumindest nicht reagiert. Und in diese sehr zwiespältige Situation, heilig, unheilig, kommt nun der kleine Samuel hinein und lebt mittendrin an diesem Ort. Und dann heißt es, der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm im Traum erschien. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel? Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr, Samuel! Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. Stell dir vor, du bist Samuel und du hast jetzt mehrmals diese merkwürdige Stimme gehört und Eli schickt dich immer wieder zurück. Was geht dir gerade durch den Kopf?
Mir vorstellen, dass der Samuel dachte, der Eli, der wird so langsam alt. Irgendwo funktioniert er nicht mehr richtig, kann schlecht hören.
Also, ich weiß nicht, was das soll. Der Eli, der weiß wohl gar nicht mehr so richtig, was er sagt und was er tut. Ich weiß nicht, ob ich hier gut aufgehoben bin.
Wenn ich nachts eine fremde Stimme hören würde und mein Chef im Raum ist oder nebenan, wie auch immer, dann würde ich sagen, natürlich ist er das. Wer soll es sonst sein?
Der führt mich an der Nase rum, der will mich nur ärgern.
Ich würde eher das so auf mich beziehen und fragen, spinne ich, werde ich jetzt ganz bekloppt?
Ja, bin ich verrückt geworden, höre ich Stimmen in der Nacht. Danke, Samuel. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder ging Samuel zu Eli und meldete sich. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte zu ihm, geh wieder schlafen und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, ich höre. Jetzt seid ihr mal Eli. Eli, du merkst, da ist Gott im Spiel. Eli, wie geht es dir bei dem Gedanken, dass Gott mit diesem kleinen Samuel reden will?
Warum redet der Herr nicht mit mir? Ich bin doch der viel Ältere.
Eigentlich bin ich hier derjenige, der den Kontakt mit Gott hat.
Da ist mein Nachfolger angekommen und es sind nicht meine Söhne.
Ich merke, Gott tut hier Dinge, die gehen an mir vorbei. Ja. Danke, Eli. Samuel ging und legte sich wieder hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Sprich, Herr, ich höre. Ihr seid noch einmal Samuel. Samuel, wie fühlst du dich, als du das sagst? Sprich, Herr, ich höre.
Ich würde mich eigenartig fühlen und in Spannung geraten und fragen, was kommt jetzt?
Ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, was passiert.
Ja, irgendwie erwartungsvoll, aber trotzdem auch noch nicht in dem Alter so mit der Konsequenz bewusst, was hat das für Folgen, wenn Gott jetzt mit mir spricht, sondern erstmal nur dieses, boah, da ist irgendwie was total Irres, Neues, aber was das für mich bedeutet, glaube ich, könnte ich noch gar nicht abschätzen.
Es ist aufregend, es ist spannend, da passiert was.
Es ist aber auch naiv, aber trotzdem vertrauensvoll.
Ich traue mich mal einfach. Eli hat mir das gesagt und jetzt mache ich das mal so, wie Eli mir das gesagt hat. Ja, ich vertraue mal dieser Stimme. Danke, Samuel. Da sagte der Herr: Ich werde in Israel etwas tun. Die Ohren werden jedem wehtun, der davon hört. Es wird alles eintreffen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Er wusste, dass seine Söhne mich beleidigen, und doch hat er sie nicht daran gehindert. Deshalb werde ich seine Familie unwiderruflich auslöschen. Ich habe ihm das schon lange ankündigen lassen. Ich habe geschworen, dass ich die Schuld seiner Familie niemals vergeben werde. Es gibt kein Opfer, durch das sie jemals gesühnt werden kann. Samuel legte sich wieder hin. Am Morgen öffnete er die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli etwas zu sagen. Aber Eli rief ihn: Samuel, komm her, mein Junge. Da bin ich, antwortete Samuel. Eli fragte: Was hat der Herr dir gesagt? Verschweige mir nichts. Seine Strafe soll dich treffen, wenn du mir nicht alles berichtest, was er dir gesagt hat. Da erzählte Samuel ihm alles. Eli aber sagte: Er ist der Herr. Ich beuge mich. Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ alles in Erfüllung gehen, was Samuel ankündigte. Ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass der Herr ihn zu seinem Propheten bestimmt hatte. Auch weiterhin erschien ihm der Herr in Shiloh und gab ihm Weisungen. Und in ganz Israel hörte man auf Samuel. Ihr seid noch einmal Samuel. Samuel, jetzt bist du ein Mann, du hast viele Erfahrungen, du hast viel im Auftrag Gottes geredet. Wie geht es dir nach all den Jahren, wenn du an diesen ersten Anfang zurückdenkst?
Es ist ein Tag der Freude und der Dankbarkeit, dass ich diese Gnade annehmen durfte.
Damals hat etwas Großes angefangen und ich bin sehr dankbar dafür.
Wir reden vom Anfang, ne? Mein Gott, da hast du mir aber ganz schön was vor der Brust gelegt.
Das war ein harter Einstieg. Den hätte ich so nicht gewollt. Aber auf lange Sicht ist es gut geworden. Danke, Samuel. Wir lassen Samuel und Eli mal wieder in die Bibel zurückschlüpfen, sozusagen, und hören diesen Text noch einmal als Menschen des 21. Jahrhunderts. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm im Traum erschien. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz, und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel. Ja, antwortete der Junge und lief schnell zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging hin und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr: Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte: Ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal, und wieder ging Samuel zu Eli und meldete sich. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte noch einmal zu ihm: Geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre. Samuel ging hin und legte sich wieder hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Da sagte der Herr: Ich werde in Israel etwas tun, die Ohren werden jedem wehtun, der davon hört. Es wird alles eintreffen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Er wusste, dass seine Söhne mich beleidigen, und doch hat er sie nicht daran gehindert. Deshalb werde ich seine Familie unwiderruflich auslöschen. Ich habe ihm das schon lange ankündigen lassen, und ich habe geschworen, dass ich die Schuld seiner Familie niemals vergeben werde. Es gibt kein Opfer, durch das sie jemals gesühnt werden kann. Samuel legte sich wieder hin. Am Morgen öffnete er die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli etwas zu sagen, aber Eli rief ihn: Samuel, komm her, mein Junge. Da bin ich, antwortete Samuel. Eli fragte: Was hat der Herr dir gesagt? Verschweige mir nichts. Seine Strafe soll dich treffen, wenn du mir nicht alles berichtest, was er dir gesagt hat. Da erzählte Samuel ihm alles. Eli aber sagte: Er ist der Herr, ich beuge mich. Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ alles in Erfüllung gehen, was Samuel ankündigte. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass der Herr ihn zu seinem Propheten bestimmt hatte. Auch weiterhin erschien ihm der Herr in Schilo und gab ihm Weisungen. In ganz Israel hörte man auf Samuel. Das ist eine Geschichte aus einer ganz anderen Welt und einer ganz anderen Zeit. Und es gäbe auch manches andere, was uns da vielleicht zum Nachdenken und Fragen bringen könnte. Kann das sein, dass Gott einer Familie gar keine Chance mehr gibt und sagt, ich werde nie mehr vergeben oder was auch immer? Aber wir wollen uns heute mal konzentrieren auf das Hören auf Gott, was da passiert. Im Alten Testament waren es ja besondere Menschen, mit denen Gott geredet hat. Hier ist die Rede davon, dass Samuel eine Berufung zum Propheten bekam. Im Neuen Testament ist eben diese Bandbreite gewollt. Meine Schafe hören meine Stimme, alle miteinander, weil alle den Heiligen Geist haben. Und trotzdem, trotz all dieser Unterschiede, glaube ich, dass wir aus dieser alten Geschichte etwas lernen können. Und das Erste, was mir auffällt, wenn man Gott nicht hört, heißt das nicht, dass Gott nicht redet. Wir haben das in der Geschichte vom Indianer und der Grille schon gemerkt. Es kommt darauf an, worauf achtet man. Und hier in diesem Text heißt es sogar: In jener Zeit kam es nur selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach oder ihm im Traum erschien. Wie kommt das? Wir wissen das aus menschlicher Kommunikation, dass das nicht immer reibungslos funktioniert. Da sagt der eine was und der andere sagt, versteht etwas ganz anderes. Oder hört Untertöne heraus, die der andere gar nicht gemeint hat. Oder sagt, nee, das hast du mir nicht gesagt. Und der andere ist fest überzeugt, doch, das habe ich dir gesagt. Und manchmal geht es auch umgekehrt, wenn mir Leute erzählen, was sie in meiner Predigt gehört haben, dass ich überzeugt bin. Das habe ich mit Sicherheit nicht gesagt. Manches ist dann aber auch einfach Übersetzungsarbeit des Heiligen Geistes in die Situation des anderen hinein. Botschaften vom Herrn waren selten in dieser Zeit. Aber doch ist im Kapitel vorher von einem Propheten die Rede. Also es scheint nicht so zu sein, dass Gott keine Lust mehr hat, mit den Menschen zu reden. Gott stellt sich eigentlich von der ersten Seite der Bibel an als ein redender Gott vor. Das Erste, was er sagt, ist, es werde Licht. Und von da an redet Gott in die Natur hinein mit seinen Menschen. Aber die Menschen hören nicht immer. Ich habe auch in Gemeinden Menschen getroffen, die sehr selbstverständlich gesagt haben, aber heute redet Gott ja nicht mehr. Und die zutiefst in dieser Überzeugung gelebt haben. Und ich muss sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht, dass Gott nicht mehr redet. Warum sonst hätte Jesus, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, gesagt, es ist gut, dass ich gehe, dann kann nämlich der Heilige Geist kommen und dann kann Kommunikation an allen Orten mit Gott erfolgen und nicht nur da, wo ich Jesus gerade bin. Also wenn man Gott nicht hört, heißt es nicht automatisch, dass er nicht redet. Und etwas Zweites kommt dazu. Samuel läuft hin und her und hin und her und hin und her in dieser Nacht, denn Gottes Stimme ist nicht automatisch als Gottes Stimme zu erkennen. Woran erkennt ihr, Gott will mir etwas sagen? Es gibt keine Ankündigung, Lautsprecherdurchsage, Achtung, Achtung, hier spricht jetzt der höchste Gott, hört bitte gut zu. Und ich glaube, wenn die käme, bin ich mir nicht sicher, ob wir eher glauben würden oder ob wir es nur befremdlicher finden würden. Samuel hört einfach etwas und kann es einfach erstmal überhaupt nicht einordnen. Was ist da? Wer redet da? Und er denkt erstmal menschlich das Nächstliegende, das kann nur Eli sein. Gottes Stimme ist verwechselbar. Sie ist leise. Sie drängt sich nicht auf. Man muss es lernen, sie herauszuhören. Ja, man muss vielleicht auch lernen, rauszukriegen, auf welche Art und Weise redet Gott denn mit mir? Er hat so verschiedene Arten. Was uns immer auf der Hand liegt, ist natürlich, wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott dadurch redet. Und dass wir auf einmal merken, da gibt es einen Satz, der springt mich so an. Oder der spricht so in meine Situation herein. Auch in einer Predigt oder Bibelarbeit oder was auch immer. Es gibt Situationen, wo wir merken, wir erleben in der Natur, Gott spricht zu uns. Oder uns fällt einfach so morgens unter der Dusche oder wo auch immer ein Lied ein. Und das singt die ganze Zeit in uns drin und auf einmal denken wir, hallo, was ist das denn eigentlich für ein Lied? Aha. Okay, oh, das ermutigt mich für diesen Tag oder für diese Situation, in die ich hineingehe. Mir fällt ein Bibelvers ein, was auch immer. So viele Worte, so viele Arten, wie Gott reden kann. Dass er wirklich akustisch, laut, vernehmlich gesprochen hat, einfach so, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Aber dass er leise in meine Gedanken hineingesprochen hat, dass auf einmal da ein Gedanke und Impuls da war, wo ich dachte, hoppla, sowas hast du ja noch nie gedacht, Heimke, wo kommt das jetzt her? Und dann überlegt habe, könnte es Gott sein, der sich da meldet? Das ist schon öfter passiert. Und ich glaube, es ist wirklich so ein Prozess, mit dieser Stimme unterwegs zu sein, es ernst zu nehmen, dass Gott reden könnte, solchen Impulsen nachzugehen und dann hier und da zu merken, oh, da ist was dran. Da kam mir auf einmal dieser Gedanke an einen Menschen und ich dachte, da musst du mal anrufen. Und ich habe angerufen und der andere hat mir gesagt, boah, das war gerade genau richtig. Ich habe das so gebraucht. Ich habe vielleicht sogar darum gebetet, dass irgendjemand sich meldet. Und ich merke, da hat Gott etwas geführt. In der Geschichte von dem Indianer hieß es, wir hören das, worauf wir zu achten gewohnt sind. Und ich würde das in Beziehung auf Gott noch verstärken und sagen, wir hören das, wo wir in Beziehung sind, wo wir geliebt sind. Ich stelle mir manchmal dann so vor, wie ist das? Man ist auf einem Fest, ganz viele Menschen in einem Raum, ganz viele Stimmen, vielleicht manchmal viel zu laut und Getrubel und sonst was. Und dann kommt ein Mensch, den man liebt, am anderen Ende des Raums rein und sagt ein paar Worte und man hört sofort, der ist da. Weil man auf diese Stimme, die man liebt, gepolt ist, weil man sie genau erkennt zwischen allen anderen Stimmen heraus. Ich bewundere das immer, wenn Eltern die Stimme ihres Babys oder Kleinkindes zwischen anderen heraushören, weil da die Liebe ist, die das trägt und die diese Erkennbarkeit schafft. Das ist meins, das ist mein Kind. Und genauso können wir uns darauf einlassen und immer mehr merken, das ist mein Gott, der sich da meldet. Aber es geht nicht so problemlos und auch beim Samuel geht es nicht so problemlos. Wer Gott hören lernen will, der braucht Hörhelfer. Jemanden, der einfach Brücken baut. In dem Fall ist es der Eli, der offensichtlich selbst gar kein so guter Gotthörer ist, so wie er lebt und umsetzt. Aber er weiß davon, dass Gott ein redender Gott ist. Und er macht erstmal den Samuel auf diese Spur aufmerksam. Das kann Gott sein, der da redet. Und worin er auch sicher noch eine Hilfe ist, so schwer das ist, was Samuel gesagt kriegt, dass er am Ende sagt, ja, das war Gott, der da geredet hat. Ich beuge mich darunter. Und das hat dem Samuel eine Bestätigung gegeben. Okay, das war jetzt nicht egal, was ich gesagt habe, sondern da steckte etwas von Gott dahinter. Ich bin sehr dankbar für Menschen, die mir auch diese Dimension eröffnet haben, auf Gott zu hören. Menschen, die in irgendeiner Besprechung in einer Gemeinde, wo ich früher war, einfach dann mal sagten, in einer schwierigen Situation, lasst uns doch mal still sein, lasst uns auf Gott hören, lasst uns doch mal fragen, was er zu sagen hat. Und dann waren wir eine Zeit lang still. Und dann sind wir anschließend in einen Austausch gegangen, haben uns erzählt, was uns in der Stille durch den Kopf gegangen ist. Und manchmal wurde darin ganz deutlich Gottes Weg sichtbar. Manchmal mussten wir noch ein bisschen länger hören und fragen. Aber manchmal war auch wirklich wunderbar eine Situation gelöst, die uns vorher sehr belastet hat. Ich denke, wir brauchen Menschen, die uns helfen, hinzuhören auf Gott, die uns diesen Horizont eröffnen. Und wir dürfen auch selber anderen zu Hörhelfern werden. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach wichtig, jemandem zu sagen, du, da hat Gott durch dich zu mir geredet. Was du mir da gesagt hast, das war für mich ein wichtiger Impuls, weil es dann auch eine Bestätigung ist. Wenn das nächste Mal so ein Impuls kommt, dann nehme ich das ernst. Es könnte Gott sein und folge ihm. Denn dann kann etwas passieren. Gehorsame Hörer hören mehr. So erleben wir es beim Samuel. Also die Aufgabe, die Gott ihm da als allererstes gegeben hat, die finde ich schon heftig. Und ich weiß nicht, warum er das getan hat. Vielleicht konnte er das nur, weil Samuel tatsächlich noch mit dieser kindlichen Naivität da herangegangen ist. Aber er nimmt es ernst und ich schätze, es wird ihm nicht leicht gefallen sein, am nächsten Morgen vor Eli das alles auszupacken. Aber er tut es. Und aufgrund dieses Gehorsams passiert etwas, da kommt ein Segenskreislauf in Gang. Gott vertraut ihm immer mehr an. Und dann kann etwas dadurch wachsen, dann wird er immer mehr zu dem Propheten und dann kann es am Ende heißen, in ganz Israel hörte man auf Samuel. Gott hören, da gehört auch dann irgendwie der Gehorsam dazu. Hören, gehorchen, das sind ja verwandte Worte. Und da, wo wir gehorsam sind, können wir Erfahrungen machen, ja, das war tatsächlich Reden Gottes. Und da, wo wir sagen, ach nee, lieber nicht, werden wir diese Erfahrungen nicht machen. Zum Glück ist Gott auch nicht immer, dass er sagt, jetzt war es mir einmal ungehorsam, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Er hat viel Geduld und vertraut uns auch immer wieder etwas an. Für mich war das in diesem Anfang dieses Jahres sehr, hat sich mir sehr eingebrannt, eine Erfahrung. Ich begleitete eine Frau in der Gemeinde, Anfang 60 und schwer krebskrank. Und sie hatte im letzten Herbst, also vor einem Jahr, gesagt, ich würde gern einmal im Monat mit dir sprechen. Und dann haben wir uns einmal im Monat getroffen und sie war sehr schlecht drauf, aber wir warteten eigentlich, dass eine Therapie anschlägt und das sah auch eigentlich gut aus. Und dann hatte ich wieder einen Termin mit ihr und im Vorfeld dieses Termins ging mir irgendwie durch den Kopf, nimm doch Abendmahl mit. Und ich habe erst gedacht, das ist ein Impuls von Gott. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mach's nur nicht so dramatisch. Die kommt doch noch in den Gottesdienst, die feiert doch noch das Abendmahl mit uns allen. Ich habe es nicht mitgenommen. Es war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Kurz darauf war sie tot. Sie ist trotzdem im Segen und im Frieden zum Herrn gegangen. Aber uns ist eine, glaube ich, eine tiefe geistliche Erfahrung entgangen, die wir noch hätten miteinander machen können, weil ich an der Stelle eben nicht gehorsam war. Und das ist mir wieder so ein Warnsignal gewesen. Nimm es ernst, schieb sowas nicht schnell an die Seite, sondern auch wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle denkst, du könntest dich blamieren oder der andere könnte es komisch finden, geh dem Impuls einfach nach. Es ist so oft gewesen, dass Gott dadurch gewirkt hat. Manchmal merkt man das richtig, dass es Menschen gibt, die so einen heißen Draht haben. Manchmal ganz langjährige Christen und manchmal welche, die Gott einfach so ruft. Gott redet. Und es bleibt ein Risiko immer dabei. Was wird er sagen? Das wissen wir nicht. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dem öffnen. Denn Gott möchte in Beziehung sein mit uns. Es ist ihm eine Herzenssache, mit uns im Gespräch zu sein. Manchmal reden wir mit Gott, als würden wir Briefe in den Briefkasten werfen. Werfen unser Gebet ab, drehen uns wieder weg und denken, er wird sich schon kümmern. Und neben dem Briefkasten steht er in der Tür und sagt, komm rein, lass uns ins Wohnzimmer setzen, lass uns drüber reden, was los ist. Und da kann viel mehr geschehen. Jesus selbst hat das gebraucht und ich glaube, Jesus war genau deshalb so wirksam, weil er immer wieder gehört hat, Vater, was willst du getan haben, was willst du gesagt haben? Und ich glaube, wir brauchen es auch. Lasst uns den Mut haben, immer mehr Gottes Stimme hören zu lernen. Ich denke, wir werden Segen dabei erleben. Amen.